Liebe Geschwister, ich habe mich gefreut, heute wieder bei euch zu sein. Auch wenn die Nacht kurz war und so, habe ich doch gesehen, die ganze Zeit hat Gott einfach auch mich begleitet und es wird alles gut. Und so wollen wir auch gemeinsam auf den heutigen Bibeltext achten. Ihr habt es schon hier im Blick. Das geht weiter im Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 18. Und heute soll es um Eigenschaften oder Merkmale, um Christen gehen. Also Menschen, die eben mit Jesus leben. Was sollen die so im Blick haben oder wie sollen sie sich auch ausweisen? Wenn wir etwas in der Bibel lesen, zum Beispiel von der Zukunft, wenn irgendwas von der Zukunft uns eben auch dann im Wort Gottes deutlich wird, zum Beispiel was geschieht nach dem Tod oder wie wird es sein, wenn Jesus seine Gemeinde zu sich holt, dann ist das sicher wichtig und wir finden sicher auch viele Gründe, Gott dafür anzubieten und ihm die Ehre zu geben für all das, was er getan hat oder was er noch tun wird. Und solche Texte fordern auch indirekt immer wieder auf, etwas zu tun, entweder auf ihn zu warten oder auch, dass man sein Leben ordnet, weil der Herr ja bald kommt. Heute geht es aber direkt um Merkmale eines Christen. Also man kann dies, was man heute so lesen wird, wie ein Maßstab auch an unser eigenes Leben mal anlegen. Und wir sind danach aufgefordert, selbst zu vergleichen. Also jetzt bitte nicht vergleich den anderen mit dem, sondern wie ist es in meinem eigenen Leben? Und da möchte Gott uns auch Gnade schenken, dass wir lernbereit und lernwillig sind. Wie eben Schüler oder Jünger es eben sein soll. Und da spreche ich besonders die älteren Hasen im Christentum an, weil ich weiß, als ich noch ein junger Christ war, dann habe ich jede Predigt aufgesaugt, weil alles so neu war und es war alles so, das ist ein neues Terrain und ich wollte alles so wissen. Und irgendwann kam ich in diese Situation hinein, dass ich auf einmal anfing zu bewerten. Denkt der noch so wie ich? Hat er die gleiche Erkenntnis oder denkt der anders und so? Und dann kann es sein, dass man auf einmal nicht mehr das Wort selbst zu sich sprechen lässt. Auch wenn man vielleicht mit Dingen, die von vorne gesagt werden, nicht gleich mit allen Dingen einverstanden ist, aber dann gibt es vielleicht doch da und dort Punkte, wo man sagt, hey, da hat mich Gott angesprochen. Und so möchte ich auch immer wieder, wenn ich bei einer Predigt mal dazuhöre, das auch so sehen. Wo spricht Gott mich an? Wo meint Gott mich? Und so möchte ich das auch einfach mal so weitergesagt haben, weil ich mich selbst kenne und weiß, in welcher Gefahr ich stehe. In Philipper Kapitel 2, also da heißt es, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein, ich habe sogar aufgeschrieben hier, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechtes, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin oder vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Ja. Also es geht hier ja um Eigenschaften der Kinder Gottes. Und das Erste, was mir hier aufgefallen ist, worauf man sich konzentrieren soll, ist das fröhliche Wort Gehorsam. Ja, da werden die Philipper aufgefordert. Gehorsam ist aber besonders in unserer Zeit sehr verpönt. Also ich habe mal nach einem Bild gesucht, wo Gehorsam dargestellt wird. Wisst ihr, was für Bilder ich bekam? Lauter Hundebilder. Ja? Lauter Hundebilder. Ja? Also Hunde müssen gehorchen. Ja? Gehorsam sein ist für viele ein Zeichen der Schwäche. Ja? Wenn man sich nicht durchsetzen kann, dann muss man sich irgendwie auch unterordnen und dann gehorchen. Und wer Gehorsam einfordert, gilt als autoritär und wird abgelehnt. Heute setzt man auf Diskussion, Teamfähigkeit, Gleichberechtigung in allen Dingen. Gehorsam zu sein wird zwar noch da und dort erzwungenerweise gelebt. Also man muss es schon irgendwie leben, aber man darf es nicht mehr sagen. Ein Chef muss seinem Lehrling umschreiben, dass er gehorsam sein soll. Er darf es gar nicht mehr so direkt einfordern. Du bist jetzt hier gehorsam. Ja, also das, dann kommen alle Starren hoch. Uns wird, die wir in Deutschland leben, im Blick auf das Hitlerreich auch versucht, deutlich zu machen, dass Gehorchen und gehorsam zu sein eher schlecht ist als gut. So ist in unserer ganzen Gesellschaft Gehorsam sein negativ besetzt. Und liebe Christen, unser alter Mensch wehrt sich auch grundsätzlich gegen das Gehorchen. Er trägt wie alle Welt den Samen von Adam in sich, der sich lieber von Gott emanzipierte, als ihm zu gehorchen. Aber hier freut sich Gott, dass die Philipper gehorsam sind. Warum? Weil sie einer guten Sache gegenüber gehorsam sind. Es ist keine Frage, dass gehorsam sein nicht immer positiv ist. Klar. In Gottes Wort heißt es ja auch, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, 29. Aber wenn es um Gott und um seine Sache geht, dann heißt es für seine Jünger, sei gehorsam. Übrigens ist dieser Gehorsam anders wie zum Beispiel in der Kindererziehung. Die Kinder zum Beispiel können ihre Eltern nicht aussuchen, oder? Ja. Und übrigens die Eltern auch ihre Kinder nicht, also das ist das Gleiche, ja, auch umgekehrt. Und wenn sie dann mit 4 Jahren, also die Kinder gesagt bekommen, dass sie nicht mit den Hausschuhen in die Pfützen springen sollen, dann werden sie das tun, weil der Papa einfach stärker ist. Ja, weil der Papa auch das Sagen hier hat. Auch wenn sie das überhaupt nicht einsehen, sie tun es, weil sie es eben müssen. Ja, so ist es noch in der Familie. Bei uns Christen ist das anders. Und hier, ja, musste ich auch nochmal ganz gut nachdenken und ihr jetzt auch gut zuhören. Wirkliche Jünger Jesu folgen Christus nicht, weil sie Druck zuerst mal sehen oder auch Druck von anderen befürchten. Sie handeln nicht deshalb nach der Bibel, weil sie die bösen Blicke von anderen aus dem Weg gehen wollen, sondern sie sind gehorsam und zwar aus völlig freien Stücken, weil sie sich einmal entschlossen haben. Kein echter Jünger wurde jemals aus Druck von irgendeiner Seite Gott gehorsam, sondern er selbst entschloss sich dazu. Es war immer so, dass Jesus sagt, folge mir nach. Und dann musste der Mensch überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht. Es ist freiwillig. Christus in sein Leben einzuladen, ist eine freiwillige Sache. Ja, und auch die Zeit des Christenlebens ist eine freiwillige Sache. Deshalb die Frage, aus welchen Gründen bist du eigentlich hier? Christus zwingt niemanden zum Gottesdienst. Christus zwingt niemanden, sein Wort zu lesen oder zu ihm zu beten. Er zwingt auch niemanden, das Leben nach Gottes Maßstäben auszurichten. Er zwingt niemanden, ihm nachzufolgen. Es gibt nur Freiwillige im Reich Gottes. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere heißt, Christen folgen nach. Sie tun das. Wer nicht folgt, der soll und darf aber auch nicht dem Irrtum verfallen, er wäre ein Nachfolger. Er wäre ein Christ. Nein, ein Christ folgt. Er folgt freiwillig, aber er folgt. Als Jesus einmal vielen Menschen deutlich gemacht hat, dass man nur dann ewiges Leben bekommt, wenn man ihn isst und trinkt, Johannes 6, ja, da sind viele seiner Jünger ausgestiegen und weggeblieben, haben sozusagen wieder ihr Leben in die Hand genommen und den Herrn nicht mehr über sie bestimmen lassen. Der Herr Jesus ließ sie gehen. Er hat sogar seine engsten Jünger noch einmal vor die Wahl gestellt. Wie ist es bei euch? Wollt ihr auch gehen? Und darauf spricht Petrus, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Petrus macht dadurch deutlich, wir folgen dir weiter nach. Wir verstehen denn nicht alles, also das, was du gerade eben gesagt hast, in Johannes 6, das ist uns nicht alles so klar. Aber eines wissen wir, du hast Worte ewigen Lebens und bei dir bleiben wir. Freiwillig. Ich mache mir immer wieder Gedanken um meine Geschwister, die von der zweiten Generation stammen. Das heißt, ihre Eltern hatten sich einmal dafür entschieden, Gott zu folgen. Und die zweite Generation wurde da hineingeboren. Und schon vom Säuglingsdasein ab haben sie nichts anderes gehört, wie dass man sein Leben dem Herrn Jesus geben soll, um in den Himmel zu kommen. Diese, meine Geschwister, haben besondere Anfechtungen, die die erste Generation in dieser Weise nicht hatte und nicht kennt. Die erste Generation weiß genau, wir kamen freiwillig zu Gott. Unsere Vorfahren gingen diesen Weg nicht und wir haben uns dafür entschieden, vielleicht sogar unter viel Kampf, Entbehrungen und so weiter. Eines ist uns klar, es war ganz alleine unsere Sache, Jesus nachzufolgen. Die zweite Generation kennt so eine Begebenheit nicht. Die Eltern haben sich bemüht, die eben ihre Kinder das Leben als Christ wichtig zu machen. Und weiß nicht, als du dich da entschieden hast, diesen Weg zu gehen, dann war das sicherlich mit großer Freude der Eltern verbunden. Aber manche fragen sich daher, wie ist das mit meiner Entscheidung? Habe ich es für meine Eltern getan? Habe ich mich wirklich selbst entschieden oder schlitterte ich, weil ich eben in einer christlichen Umgebung bin und aufgewachsen bin, einfach so in den christlichen Glauben hinein? Wer nicht dahin kommt, dass es für ihn deutlich wird, ich folge Jesus aus eigener Überzeugung, aus eigenen Stücken. Ja? Ob jetzt meine Eltern gläubig sind oder nicht, ich folge Jesus freiwillig. Wer da nicht dahin kommt, der wird früher oder später des Christseins überdrüssig. Auch der Mensch der zweiten Generation benötigt nämlich eine klare Entscheidung. Ich folge Jesus nach. Ich gehorche ihm freiwillig. Wer nicht folgen will, der wird von Christus auch nicht dazu gezwungen. Wir sollten dann aber auch nicht das in Anspruch nehmen wollen, was Christus seinen Nachfolgern sagt. Er sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Also, erstmal, das hier wird ja genannt, Christen sind Menschen, die freiwillig sich zum Gehorsam entschlossen haben. Die sich zur praktischen Nachfolge entschlossen haben. Du folgst nicht Jesus nach, weil dein Papa oder deine Mama das immer wieder sagen, mach das doch, sondern das tust du, weil du selbst davon überzeugt bist. Alles andere hilft nichts. Das Zweite, was hier ich entdeckt habe, ist dies in Vers 12 bis 15. Hier wird der christliche Glaube uns vor Augen geführt. Und zwar in seinen unterschiedlichen Schwerpunkten. Und auf beides achtet das Gotteskind. Und vielleicht sage ich jetzt etwas, was ihr so noch gar nicht gehört habt. Ich sage es aber trotzdem. Es geht um eine gewisse Heilssorge. Deutlich werden hier die Christen aufgefordert, sich um ihr eigenes Heil zu kümmern. Dieses Kümmern ist kein Spaziergang, sondern es ist begleitet mit Furcht und Zittern. Dieser Abschnitt gibt all denen eine Absage, die denken, gerettet ist gerettet, ganz gleich wie ich lebe. Gottes Wort fordert auf, verwirklicht eure Rettung oder vollendet euer Heil. Der Christ wird aufgefordert, du und ich, und lassen wir das Wort Gottes doch auch so stehen. Feilen wir nicht die Spitzen ab. Die Aufforderung gilt uns. Wir sollen Sorge um unser Heil haben, aktiv das tun, was uns zur Rettung weiter dient. Und das andere ist die Heilssicherheit. Dass wir ans Ziel kommen, ist Gottes Handeln an uns. Er schenkt das Wollen und das Tun, das Vollbringen. Er rührt unser Herz an und wir erkennen, was zu unserem Heil dient. Und wir werden dahin getrieben, es auch zu tun. Und das, Geschwister, ist genauso wahr wie das Erste. Die Heilsorge und die Heilsicherheit sind keine Feinde, sondern gehören zu einem gesunden Christenleben zusammen. Ich glaube, dass dort, wo eine Sache überwiegt, der Mensch in seinem Glaubensleben krank werden kann. Sorge kann uns den Blick auf die Größe Gottes und seine Möglichkeit versperren. Ja, sie kann sogar zur Irrlehre werden, dass der Mensch meint, Christus genügt nicht alleine, sondern er selbst muss gute Werke tun. Und in der Tat, diese Stelle alleine gelesen kann dazu führen, ja, zur Werksgerechtigkeit und Abgleiten in eine Sekte. Die Sicherheit. Gott tut sowieso alles. Dies Denken kann dahin führen, dass unser Leben in einer besonderen Selbstgerechtigkeit dahindümpelt. Die Auffassung, ich habe Christus in der Tasche. Mir kann nichts passieren. Und wenn ich etwas nicht tue, na, dann hat Gott mir eben nicht einen Willen gegeben, der stark genug war, um es auch zu vollbringen. Dann wäre Gott für meine Sünde verantwortlich. Auch auf dieser Seite kann man vom Pferd herunterfahren. Dabei wird dann die Heiligkeit Gottes und sein Anspruch auf unser gehorsames und hingegebenes Leben in den Hintergrund gedrängt. Der Glaube eines Christen hat beides im Sinn. Seine eigene Verantwortung gegenüber Gott und seinem Heil, sowie das völlige Vertrauen auf Gott und seine Gnade. Was gehört noch zu einem Leben eines Christen? Vorbildlichkeit oder ja, ein vorbildliches Leben. Und das Erste, worauf wir unseren Blick richten sollten, ist, wie ist es mit unserem Vertrauen? Was macht eigentlich derjenige, der immer wieder murrt? Also der immer so umherkrummelt. Nun, er macht deutlich, dass er zweifelt. Dass er daran zweifelt, dass Gott ihn noch in der Hand hat. Und dass Gott all denen, die ihn lieben, nur für ihn ja, nichts Gutes gibt. Ja, er macht also deutlich, dass Gott ihn nicht im Blick hat. Und dann habe ich mich auch gefragt, Martin, wann hast du dich das letzte Mal besonders geärgert? Gab es da Situationen, wo du unzufrieden warst? Und wenn es solche Situationen gab, und die gab es auch, schwingt dann nicht auch Misstrauen Gott gegenüber? So mancher von euch weiß ja, dass ich in den letzten Monaten durch eine für mich sehr große Krise gegangen bin. Die Gürtelrose war ja nur eine körperliche Auswirkung derselben. Und in dieser Krise hatte ich auch eine Glaubenskrise. Ich hatte gegenüber Gott gemurrt und war unzufrieden mit seinen für mich neuen Wegen. Und deshalb glaubt mir, diese Predigt ist ja auch für mich. Und das Nachdenken über die Wahrheiten tut alles ohne Murren. Ja, sagt mir nicht nur, dass ich gerne arbeiten soll, sondern alles ohne Murren erledigen soll. Ich soll die Verbindung mit Gott, ja, die doch wesentlich mehr wert und wichtiger ist, viel wertvoller ist als all meine Alltäglichkeiten, die soll ich im Blick behalten. Und ich denke, dass dies positive Kreise ziehen kann, wenn wir eine Gemeinde mehr und mehr werden, bei der Murren und Zwiedersein ein Fremdwort wird. Noch was zum Vorbild. Das Leuchten. Die Welt wird als dunkel und orientierungslos dargestellt, verdorben, krumm, verkehrt und verdreht. So ist sie in Gottes Augen und wir sehen es auch immer mehr. Und hier sind wir gefordert, Orientierung zu geben. Sei es bei Gender Mainstreaming, gleichgeschlechtliche Ehen, Abtreibung, bei der Klimareligion und so weiter. Die biblischen Maßstäbe müssen in unserer Gemeinde, in unserem Leben vertreten sein. Der Regenbogen ist für uns immer noch das Zeichen Gottes, welches seine Treue zu seinen Menschen offenbart. Auch wenn dieses Zeichen Gottes gerade von antichristlichen Gedanken gut gekapert wird. Aber diese Farben zeigen, von nun an soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange diese Erde besteht. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetzte auf ewige Geschlechter hin, zwischen mir und euch und allem lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Diese Generation der Angst soll durch die Gemeinde Gottes Hoffnung bekommen. Soll nicht denken, sie sind die letzte Generation, die noch irgendwas verändern könnte, damit ja, die Welt nicht als ja, Kohle irgendwo durchs All fliegt und dann müssen sie sich dann an irgendwelche Dinge kleben. Diese Generation hat Angst, die brauchen Hoffnung. Eine Generation der Orientierungslosigkeit, wo immer mehr nicht mehr wissen, ob sie Bübchen oder Mädchen sind, sollen durch die Gemeinde Gottes Hilfen beim Herausfinden bekommen. Wo die Gesellschaft sich in moralischer Sünde verstrickt hat, soll sie auch durch uns die entscheidende Hilfe erhalten, indem wir jeden Menschen auf Gott und seinen Retter Jesus Christus hinweisen. Wir sollen Lichter sein, die in die Welt scheinen. Und nicht wir sollen von scheinbaren Lichtern angezogen werden, die dann uns die Richtung weisen. Noch das Dritte, was auch als Vorbild ich sehe, im Zusammenhang, dass wir durchhalten. Wir sind aufgefordert zum Ausharren. Es ist und bleibt ein Kampf. Hier lesen wir die Worte, das Wort des Lebens darbieten. Hier in Vers 16. Laufen und arbeiten. Es geht immer ums Anpacken. Diesen Kampf gilt es, sich zu stellen, täglich, ja wirklich täglich. Täglich am Wort des Lebens festhalten. Täglich festhalten an Christus, täglich festhalten an der Heiligen Schrift, täglich leuchten, ausharren. Und warten und durchhalten, bis unsere Erlösung naht. Sie kommt sicher, aber bis dorthin sollen wir stark werden. Sollen in der Auseinandersetzung mit der Welt, der Sünde und dem Festhalten an der Hand Jesu reif werden und glaubensstarke Persönlichkeiten werden. Gott will uns zu seinem Ton formen. Ein Leben lang und am Ende soll ein herrliches Gefäß herauskommen, das die Handarbeit Gottes so recht zum Ausdruck bringt. Der letzte Punkt, Vers 17 und 18. Da schreibt Paulus, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Ich dachte, das ist ein interessanter Punkt, den Paulus hier nochmal anspricht, der ja im Gefängnis sitzt, der ja im Begriff ist, geopfert zu werden, freut sich sogar darauf. Er hat die Gemeinde im Blick, die Philipper, und weiß, dass sein Leben gerade im Gefängnis für sie von Bedeutung ist. Sie sehen und erkennen am Paulus, dass er es ernst meint und dass das Evangelium Kraft hat, auch Schwierigkeiten zu überstehen. Sie sehen, dass es sich sogar für Menschen, die wegen ihres Glaubens willen im Gefängnis sind, es sich lohnt, Christ zu sein. Also dass man nicht sagt, Christ sein ist nur für schöne Tage, sondern auch in schweren Tagen trägt Christ sein. Paulus freut sich, obwohl er kurz vorher schrieb, ich habe Lust, aus dieser Welt abzuscheiden. Und wisst ihr, so eng kann auch echte Freude und starke Bedrängnis zusammenliegen. Wenn unser Blick nur auf die Umstände gerichtet ist, auf das, was ja von der Erde kommt und was uns Sorgen macht, dann braucht es einen Befreiungsblick zum Himmel. Dann braucht es eine Zeit bewusster Konzentration auf den Heiland. Dann geh hin und bete. Rede zu dem, der dich die ganze Zeit begleitet hat und den du in deinen Sorgen nicht gesehen hast. Es ist Freude, wenn wir aus der Hand Jesu leben. Wenn die Verbindung zu ihm frisch und gut ist. Freude auch in Not. Und da bin ich jetzt hier am Ende meiner Ausführung, die mir Gott gegeben hat. Wir haben gehört, Gehorsam ist eine Sache, die Kinder Gottes zu eigen ist. Darauf sollten wir auch achten. Wir sollten Glauben haben, und zwar in beide Richtungen. Einmal, dass wir darauf vertrauen, dass Christus uns hält, aber auch, dass wir uns halten lassen, dass wir nicht immer weggehen, dass wir unseren Blick auf den Herrn beibehalten, ein vorbildliches Leben haben und bei allem tiefe Freude. Tiefe Freude soll unser Leben prägen. Und Gott möge uns an dem einen oder anderen Punkt erinnern. Wir müssen nicht die ganze Predigt behalten, aber vielleicht hat Gott an dem einen oder anderen Punkt zu uns gesprochen. Und das möge er bei euch und auch bei mir einfach festigen. Gott segne uns gemeinsam. Amen. Amen.